Melinda hasste es, bei Nacht zu fahren. Sie tat ihr Bestes, um es zu vermeiden. Kurze Trips in den Laden, wenn sie feststellte, dass ihr die Tampons ausgingen oder sie nach Feierabend nichts Essbares zu Hause hatte, waren okay. Die Art von kleinen Zwischenfällen, die dann und wann passierten. Doch sonst bemühte sie sich, das Haus nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr zu verlassen. Außer jemand kam, um sie abzuholen. Nun, natürlich fand sie sich in dieser Nacht auf der längsten Autofahrt ihres Lebens wieder. Kein Mond schien, kaum Sterne am Himmel, umherziehende Wolken über ihr und etwa 2 Morgen Wald auf jeder Seite. Wie so viele unangenehme Momente in ihrem Leben war dieser die Schuld ihres Vaters. Sie hatte diesen Bastard seit 15 Jahren weder gesehen noch mit ihm gesprochen. Aber kurz nachdem sie heute Nacht eingeschlafen war, nein, das war nicht ganz richtig. Die jetzige Uhrzeit nach war es bereits gestern gewesen. Aus dem Nichts klingelte ihr Handy und seine Stimme war am anderen Ende der Leitung.
Brauche deine Hilfe, Melly. Bitte komm vorbei. Jetzt!
Das war alles, was er sagte. Und dann war die Leitung tot. Der alte Sack war vermutlich betrunken. Doch noch nie zuvor hatte er sie angerufen. Nicht, seit sie ein Kind gewesen war und er noch versucht hatte, ihre Mutter davon zu überzeugen, ihn zurückzunehmen. Es fühlte sich an, als hätte sie geträumt. Aufzuwachen und seine Stimme nach all den Jahren wieder zu hören. Es klang, als würde er weinen und seine Stimme klang genauso wie beim letzten Mal, als sie diese gehört hatte. Ebenfalls wie im Traum stand sie auf, zog sich an, ging zu ihrem Auto. Sie war so gut wie aus der Stadt und auf halbem Weg zu seinem alten Wohnsitz, bis ihr klar wurde, dass sie absolut keine Ahnung hatte, ob er immer noch dort lebte. Über die Jahre erhielt sie ab und an Updates von ihrer Mutter darüber, wo er sich aufhielt. Doch das letzte Mal, dass sie dadurch etwas über ihn erfahren hatte, lag 7 Jahre zurück. War er überhaupt jemals so lange an einem Ort geblieben? Nicht, dass sie wüsste. Sie war 7 gewesen, als ihre Mutter letztlich genug hatte und ihn rauswarf. Davor waren sie alle paar Monate umgezogen. Das Haus, in dem sie gemeinsam als Familie gelebt hatten, war ihr längster Wohnsitz an einem Ort. Volle 16 Monate. Daraus wurden schließlich 2 Jahre und das darauf folgende Haus war dann jenes gewesen, das Melinda erst wieder verließ, als sie aus eigenem Antrieb auszog. In all dieser Zeit hörte sie bestenfalls sporadisch von ihm und war irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass es das Beste war, ihn einfach zu vergessen. Bis heute Nacht. Wie sie nach einer 2-stündigen Fahrt feststellte, hatte sie mit ihren Bedenken bezüglich seines aktuellen Wohnortes richtig gelegen. Seine letzte bekannte Adresse war ein zwielichtiges Apartment in einer einkommensschwachen Gegend der Stadt, in welcher sie ursprünglich aufgewachsen war. Wohnte er in Nummer 24 oder 42? Möglicherweise war es die 14. Definitiv war eine 4 dabei. Das spielte keine Rolle. Sein Name war auf keinem der Klingelschilder zu finden. Bastard. Ihr Suffkopf von einem Vater hatte sie mitten in der Nacht aus dem Bett geklingelt, nur um sie zu sich zu bestellen, aus Gründen, die ihm nicht wichtig genug erschienen, um ihr diese am Telefon zu erklären und zu guter Letzt erwartete er auch noch, dass sie wissen würde, wo er sich gerade rumtrieb. Wut in Brand machte sie kehrt und marschierte zu ihrem Wagen zurück, schmiss die Tür zu und brach in die Richtung auf, aus der sie gekommen war. Sie war so verärgert, dass sie nicht einmal mehr genau darauf achtete, wohin sie fuhr und verpasste ihre Ausfahrt. Das nächste, was sie wusste, war, dass sie sich auf dieser einsamen Straßenabschnitt befand. Es waren kaum andere Autos unterwegs, doch sie tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie etwa jede halbe Stunde einem begegnete. Die Uhr ihres Armaturenbrettes zeigte 2.27 Uhr an. Seit mehr als 5 Stunden war sie nun unterwegs, seitdem sie ihr Haus verlassen hatte. Bei Nacht. Etwa alle 5 Minuten schickte sie ihr Handy. Von diesem Moment an, in dem sie begriff, dass sie sich verfahren hatte, hatte sie das immer wieder getan, nur um festzustellen, dass sie keinen Empfang hatte. Sie hielt sogar an einer Tankstelle an. Die war natürlich geschlossen. Vollkommen sicher, dass es dort besseres Netz geben musste. Doch Fehlanzeige. Fassen wir mal dein Leben zusammen, Melly, dachte sie. Du bist über 30, du hast deinen Job und deine Mutter und du, ihr kommt nicht gut miteinander klar. Du hast deinen Vater fast dein halbes Leben lang weder gesprochen noch gesehen. Du hast, dank dem eben erwähnten unliebsamen Job, keine Zeit für Freunde, geschweige denn für eine Beziehung. Und hier bist du nun. Gefangen auf einer Straße, die du noch nie zuvor gesehen hast. Bei Nacht. Und du kannst doch nicht einmal den Pannenservice anrufen oder deinen Standort auf Google Maps checken. Kluges Mädchen. Kurt spielte sie mit dem Gedanken, das nächste vorbeifahrende Auto herauszufinden und anzuhalten. Schnell begriff sie aber die Aussichtslosigkeit dieses Plans. Jedes Auto auf dieser Straße hätte genauso wenig Empfang wie sie. Es hatte also keinen Sinn. Sie würde so lange weiterfahren müssen, bis sie ein Haus sah. Sie würde sich schlecht fühlen, jemanden wecken zu müssen, aber sie hatte keine andere Wahl. Sie musste den Weg zurück zum Highway finden. Doch bisher waren alles, was sie zu diesen beiden Seiten erkennen konnte, Bäume. Meilenweit nur Bäume. Keine Lichter schimmerten durch die Äste, kein Zeichen dafür, dass jemals andere Menschen hier gewesen waren, von der Straße mal abgesehen, die offensichtlich noch befahren wurde. Nicht einmal Verkehrsschilder waren zu sehen, nur die Meilenmarkierungen. Hatte sie wirklich das Ende der Welt gefunden? Gerade als sie darüber nachdachte, beleuchteten ihre Scheinwerfer etwas an der Straße. Ein quadratisches Holzschild, offensichtlich von einer Privatperson aufgestellt. Es handelte sich weder um ein typisches Raststellenschild, eine Meilenmarkierung, noch um einen Wegweiser. Es sah mehr wie die Art Werbeschild aus, welches ein privates Gewerbe ankündigt. Sie bremste herunter, um es besser lesen zu können. Granny Roy's Roadhouse. Verbringen Sie eine Nacht im Granny's. Sie wird sich gut um Sie kümmern. Zimmer, Verpflegung, niedrige Preise, nächste Ausfahrt. Ihr Herz schlug schneller. Natürlich war sie nicht daran interessiert, eine Nacht im Granny Roy's zu verbringen, aber jedes Gewerbe hatte ein Telefon. Zumindest eine Landkarte würde sie haben oder den Weg zurück zum Highway wissen. Sie entschied sich dafür, hier Halt zu machen. Beinahe verpasste sie die Ausfahrt. Granny Roy's lag verborgen am Ende einer lang nicht asphaltierten Zufahrtsstraße, abgeschieden inmitten der Bäume. Sie sah es erst, als sie bereits fast das Ende der Schotterstraße erreicht hatte. Sie bremste abrupt ab und bog ein. Das kleine Haus lag direkt vor ihr. Es hatte 2 Stockwerke und schien etwa 8 bis 10 Zimmer zu haben. Groß für ein Einfamilienhaus, aber klein für etwas, das mit Zimmern und Verpflegung warb. Sie näherte sich dem Gebäude und hielt nach einem Zimmerfreischild Ausschau. Nichts. Es war nicht so, dass das Schild nicht beleuchtet gewesen wäre. Tatsächlich gab es einfach keins. Das Verandalicht war eingeschaltet und erhellte zusammen mit Melindas Autoscheinwerfer an die Front des Hauses. Es existierte kein Schild, egal welcher Art. Sie fragte sich, ob sie am falschen Ort war, doch sie war sich sicher, dass sie zwischen diesem Haus und dem Werbeschild keine andere Ausfahrt gesehen hatte. In der Auffahrt hielt sie kurz inne und nahm erneut ihr Handy zur Hand. Immer noch kein Netz. Schnell prüfte sie die verfügbaren WLAN-Signale und Hotspots. Wenig überrascht stellte sie aber fest, dass es keine gab, nicht einmal passwortgeschützte. Hier ist niemand außer mir, dachte sie. An diesem Punkt wäre sie nicht verwundert gewesen, das Haus ebenfalls verlassen vorzufinden. Doch die Lichter waren an und es handelte sich schließlich um ein Rasthaus. Irgendjemand würde schon die Rezeption besetzen. Sie stieg aus dem Wagen und ging auf die Veranda zu. Als sie sich umblickte, um sicherzugehen, dass die Scheinwerfer kurz aufleuchteten, als sie ihr Auto mittels der Funkfernbedienung verriegelte, war ihr, als würde sich etwas zwischen den Bäumen bewegen. Eine menschliche Gestalt. Sie erstarrte und sah genauer hin. Nichts. Sie entschied, dass sie es sich eingebildet haben musste. Sie zögerte, als sie vor der Haustür stand. Wenn es tatsächlich ein Gasthaus war, sollte sie einfach eintreten können. Doch was wäre, wenn sie nicht im richtigen Haus war? Wenn sie dann einfach hereinspaziert, könnte sie am Arsch der Welt verhaftet werden. Vorsichtig drehte sie den Türknauf. Er bewegte sich. Sie drückte sanft gegen die Tür. Sie öffnete sich. Erleichterung überkam sie, als sie erkannte, dass sie ein kleines, aber geschmackvoll eingerichtetes Foyer betrat, das offensichtlich zu einem Empfangsbereich umfunktioniert wurde. Ein altmodischer Tisch, auf dem ein Gästebuch lag, befand sich in der hinteren rechten Ecke des Raumes. Und einige Stühle standen um einen Tisch mit Zeitschriften herum. Sie überflog die Titel. Mademoiselle, Blue Book, The New Country Life. Bevor sie ihre Aufmerksamkeit dem kleinen Tisch zuwandte. Einen Computer gab es nicht. Das hatte Charme. Das Haus schien aus einer anderen Zeit entsprungen zu sein. Möglicherweise mochte die alte Granny Roy's keine modernen Technologien. Allerdings gab es eine kleine Glocke, wie sie es 1929 gegeben hatte. Es war nicht einmal eine dieser silbernen Runden, auf die man drückt, um am Empfang zu klingeln, sondern eine kleine Porzellanglocke. Dieser Ort fing an, ihr zu gefallen. Bitte lass sie ein Telefon haben Und bitte lass es ein halbwegs modernes sein und nicht über die Vermittlung laufen wie in den 50er Jahren. Sie hob die Glocke und läutete sie. Für eine Weile passierte nichts. Dann sah sie ein Licht im Hinterzimmer angehen und der Schatten einer alten Frau wurde an die Wand geworfen. Der Schatten bewegte sich auf sie zu und wenige Sekunden später erblickte sie dessen Besitzerin. Granny Royce, die aussah wie die typische Großmutter in allen Märchenbüchern.
»Ach du meine Güte«, sagte sie. »Ach Gottchen, guten Morgen, Liebes. Verzeih mir meine Schläfrigkeit, aber es ist ein Weilchen her, seit wir Gäste zu dieser Stunde hatten. Verrätst du mir deinen Namen, Schätzchen?«
Granny Royce war ziemlich klein. Ihre grauen Haare waren hinter ihrem Kopf zu einem strengen Dutt gebunden. Ihr Kleid sah aus, als würde es einem alten Bürger aus den 20er Jahren gehören und dazu trug sie einen ausgeblichenen pinken Sweater. Melinda dachte bei sich, dass die Frau genauso aussah, wie sie sich von ihrer eigenen Großmutter immer gewünscht hätte. Doch ihre Oma mütterlichseits war gestorben, als sie klein war, und die Mutter ihres Vaters hatte sie nie kennengelernt. Es tat ihr beinahe leid, der süßen kleinen Frau eine Absage zu erteilen, doch sie wollte endlich nach Hause.
»Es tut mir wirklich leid. Tatsächlich habe ich mich verirrt. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, in welcher Richtung ich...« »Oh, du armes Ding. Setz dich ruhig hin und lass mich dir einen Tee machen. Dir muss kalt sein.«
»Vielen Dank, aber mir geht es gut«, erwiderte Melinda höflich. »Ich bräuchte nur ein Telefon oder wenn Sie eine Landkarte für mich hätten, wäre das wundervoll. Ich lebe wirklich nur ein paar Stunden von hier.«
Sie verstummte, da sie nicht wusste, ob sie damit überhaupt recht hatte. Es war gut möglich, dass sie 5 Stunden und mehr in die absolut falsche Richtung gefahren war.
»Oh, Liebes«, sagte die kleine Frau traurig, »es tut mir schrecklich leid, Schätzchen, aber die Telefonleitung ist tot und eine Karte, nun ja, ich hatte mal eine und wenn ich danach suche, finde ich sie vielleicht, aber sie ist vermutlich nicht mehr ganz aktuell. Der Highway hat sich seitdem verändert, so viel ich weiß.«
Melindas Mut sank. Konnte es jetzt noch schlimmer werden? Kein Telefon, weder Handy noch Festnetz, keine Landkarte. Was sollte sie jetzt tun? Sie musste nach Hause. Um 8 Uhr erwartete man sie morgen in der Arbeit. Warum waren die Telefonleitungen tot? Das Wetter war kühl, aber klar. Wurden vielleicht gerade Leitungen in der Nähe repariert?
Sie verriet Granny Royce den Namen ihrer Heimatstadt, aber Granny sagte bloß,
»Glaub es oder nicht, ich habe noch nie von dieser Stadt gehört. Wie sagtest du, war nochmal der Name?«
Sie wiederholte ihn.
»Nein, da klingelt nichts bei mir. Oh, tut mir so leid, ich könnte nicht einmal sagen, in welcher Richtung sie liegt. Warum bleibst du nicht deine Nacht, Schätzchen? Ich mache dir einen guten Preis, weil du in Schwierigkeiten steckst.«
»Vielen Dank, das ist sehr freundlich von Ihnen. Allerdings muss ich morgen arbeiten. Und ich muss wirklich nach Hause. Ich bin nicht mal mehr sicher, warum ich heute Nacht los bin. Der einzige Grund, den ich hatte, scheint keine Rolle mehr zu spielen.«
»Liebes, ich würde dir davon abraten, heute Nacht noch so weit zu fahren«, sagte Granny Royce. »Es ist schließlich schon fast 3 Uhr morgens und du hattest keinen Schlaf. Die Telefone funktionieren morgen früh vielleicht wieder, sodass du in der Arbeit Bescheid geben kannst, dass du zu spät kommst.«
»Das würde auch nicht funktionieren. Ich schließe den Laden auf. Niemand sonst wird dort sein. Ich muss wirklich gehen. Ich werde einfach in die andere Richtung fahren, bis ich die Straße finde, auf der ich hergekommen bin.«
Daraufhin schien sich Granny Royce ohnehin schon leicht zu besorgter Gesichtsausdruck in Angst zu verwandeln. Sie hielt inne, betrachtete Melinda so, als wolle sie gerade noch etwas sagen, um die junge Frau vom Gehen abzuhalten. Schweren Herzens sagte sie schließlich,
»Na gut, Liebes. Wenn du dir sicher bist, sei bitte nur vorsichtig. Sprich mit niemandem, bis du wieder auf der Straße bist.«
Diese letzte Warnung schien ein wenig lächerlich zu sein. Immerhin, was war Melinda, ein kleines Mädchen? Sie dankte Granny Royce für ihre Freundlichkeit und kehrte zu ihrem Auto zurück. Ungefähr auf halbem Weg erinnerte sie sich daran, zwischen den Bäumen eine Bewegung gesehen geglaubt zu haben. Ihre Augen suchten beide Seiten der kleinen freien Lichtung ab, auf der sie sich befand, und schauten nach allem, das sich selbstständig und nicht durch einen leichten Windstoß zu bewegen schien. Sie sah nichts. Beruhigt ging sie weiter auf ihren Wagen zu. Alle 4 Reifen waren platt. Gott verdammt! Sie beugte sich nach unten und erkannte lange Schnitte an jedem Reifen. Irgendjemand in diesem kleinen Waldstück hatte ihre Reifen aufgeschlitzt, während sie dabei gewesen war, herauszufinden, dass sie hier und heute Nacht nicht die geringste Möglichkeit hatte, jemanden zu kontaktieren.
Es mussten Kinder von einem benachbarten Hof gewesen sein, dachte sie grimmig. Hier gab es nichts zu tun, da kann man genauso gut losziehen und Reifen anderer Leute aufschneiden. Sie hielt einen Moment inne und ließ die Realität erst einmal sacken. Heute Nacht würde sie nirgendwo hingehen. Jetzt hatte sie keine andere Wahl mehr. Bis die Telefonleitungen wieder intakt waren, sie einen Anruf tätigen konnte, um eine Vertretung für sie in der Arbeit zu organisieren und jemanden zu rufen, der sich um ihre Reifen kümmerte, musste sie bis zum Morgen hierbleiben. Seufzend kehrte sie ins Haus zurück. Sie konnte hören, wie Granny Roy zurück in ihr Zimmer ging. Die Lichter hatte sie bereits gelöscht. Ihrem Schicksal ausgeliefert, läutete Melinda erneut die Glocke. »Bist du es, Mädchen?« hörte sie Granny Roy rufen. »Ja, ich bin's. Entschuldigen Sie die Umstände. Mein Name ist Melinda Orton. Es tut mir leid, ich hatte es bisher nicht erwähnt. Ich glaube, ich werde heute Nacht ein Zimmer nehmen, wenn das Angebot noch steht.« »Oh, natürlich tut es das, Liebes«, sagte Granny Royce, als sie in den Eingangsbereich zurückkam und die Beleuchtung wieder anschaltete. »Melinda! Oh, das ist so ein hübscher Name, Herzchen. Nun gut, checken wir dich ein. Notiere deinen Namen und deine Anreisezeit in diesem Buch hier und ich werde dir einen Schlüssel geben. Alle Pensionszimmer befinden sich im ersten Stock und es sind nur noch ein paar übrig.« »Hast du noch andere Gäste hier?« Das überraschte sie. Nicht ein einziges Auto hatte auf dem Rasen vor dem Haus geparkt, als sie ankam. »Oh ja, Miss Melinda«, Granny hantierte im Nebenzimmer herum. »Mr. Norris, der junge Calvin, hier sind noch einige von uns.« Sie kam mit einem Schlüssel in der Hand zurück. »Nur aus Neugierde. Was hat dich deine Meinung ändern lassen?« Ihre Stimme schien sich aufzuhellen, als sie diese Frage stellte, ganz so, als wäre sie erleichtert, dass Melinda nun letztlich doch bleiben würde. »Oh, wahrscheinlich waren es bloß Nachbarskinder, die einen Kick brauchten. Aber ich habe gerade gesehen, dass meine Reifen zerstochen wurden.« Granny erstarrte plötzlich. Sie verzog ihr Gesicht zu einem ernsten und besorgten Ausdruck. Dann fuhr sie fort, als wäre nichts geschehen. »Ich vermute, da kann man wohl nichts machen«, sagte sie mit einem traurigen Seufzer. »Nun, auf jeden Fall nicht bis morgen früh. Dann funktionieren die Telefone hoffentlich wieder.« »Oh«, sagte Granny Royce verwirrt. »Ja, hoffentlich.« Sie führte Melinda das dunkle Treppenhaus hinauf in einen leeren, stillen Flur. Oder wohl doch nicht so still. Von einem Ende des Ganges hörte man gedämpftes Weinen. Wer auch immer es war, weinte leise. Nicht aus Zorn, Gereiztheit oder an Angst, sondern in tiefer Trauer. Es klang, als wäre diese Person inzwischen daran gewöhnt, doch nicht in der Lage, die Tränen zurückzuhalten. »Wer ist das?«, fragte sie und deutete in die Richtung, aus der das Weinen kam. »Oh, schenkt ihm keine Beachtung, Herzchen. Das ist nur Mr. Norris. Er ist schon eine ganze Weile so. Ein alter Mann, wenn du verstehst. Er ist nicht mehr ganz da.« Sie tippte sich an die Stirn. »Ich verstehe«, gab Melinda zurück, wunderte sich aber insgeheim, wie ein alter seniler Mann in einem Gasthaus landen konnte. »Ist er schon lange hier?« »Eine ganze Weile, würde ich sagen. Ich kann mich nicht entsinnen, wie lange genau.« »Wie bezahlt er für das Zimmer und die Bewirtung?« »Ich vermute, er ist nicht mit dem Auto hier«, sagte sie zu der alten Frau. »Genau genommen hat es den Anschein, dass niemand mit einem Auto hier angekommen ist.« Granny sah sie mit einem beinahe schuldigen Ausdruck an. »Oh ja, nun, diese Dinge sind Angelegenheiten der Gäste. Ich frage nicht nach so etwas.« Sie drehte den Schlüssel im Schloss des Zimmers, zu dem sie Melinda geführt hatte, und öffnete die Tür. Sie schaltete das Licht an, sodass Melinda den kleinen, urigen Raum betrachten konnte. Die junge Frau hatte das Gefühl, einen Sprung in die Vergangenheit gemacht zu haben. Sie könnte schwören, dass dieser Raum in den frühesten 50er Jahren modern ausgesehen hätte. »Überleg doch mal, das ganze Haus könnte so aussehen«, dachte sie. »Kein WLAN, kein Computer, die alte Porzellanglocke, die Magazine, sie sahen recht neu aus, aber...« Der Gedanke wurde von Granny unterbrochen, als sie den Zimmerschlüssel auf dem Nachttisch ablegte und mit der Einführung begann. »Also, das Badezimmer ist den Gang runter. Du teilst es dir mit den anderen auf diesem Flur. Behalt das bitte im Hinterkopf, wenn du es benutzen musst. Es hängt auch ein Duschplan an der Tür. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Du trägst deinen Namen in die erste verfügbare Zeile ein. Das ist dann die Reihenfolge, in der ihr dran seid.
Wenn ich du wäre, würde ich mir allerdings keine Sorgen machen. Ich bin mir sicher, du wirst die Erste auf der Liste sein. Ich stehe jeden Morgen pünktlich um 6 Uhr auf und beginne das Frühstück vorzubereiten. Aber du kannst runterkommen, wann immer du bereit bist. Dann werde ich dir schnell etwas zubereiten. Ach, eine letzte Sache noch, meine Liebe. Ich würde dir wärmstens empfehlen, das Haus bis Sonnenaufgang nicht zu verlassen. Man weiß nie, was da draußen so passieren kann. In der Dunkelheit.
Selbstverständlich, antwortete sie. Ich würde niemals im Dunkeln rausgehen, wenn ich nicht muss.
Sie stoppte ihr Gedankenkarussell noch, bevor es richtig losging. Einige Augenblicke später war sie allein. Allein ohne Wechselkleidung zum Schlafen, nichts zum Duschen, Zähneputzen und nichts, womit sie sich morgens die Haare machen könnte. Sie setzte sich auf das Bett und blickte aus dem Fenster, das zur Vorderseite des Hauses hinausging. Ihr Wagen stand noch immer dort, wo sie ihn geparkt hatte. Der einzige Gegenstand weit und breit, der Teil ihrer Welt war. Ein teurer, übergroßer Briefbeschwerer habe sich jemand erreichen, der die Reifen repariert, dachte sie bitter. Trotz der Behaglichkeit des Zimmers verspürte sie einen Widerwillen, dagegen aufzustehen und das Licht auszuschalten. Irgendwie schien der Gedanke an Schlaf in diesem rückständigen kleinen Raum undenkbar. Also starrte sie stattdessen weiter nach draußen. Eine schwarze Silhouette zeichnete sich vor dem Schatten der Bäume ab und bahnte sich ihren Weg zu Melindas Auto.
Was zur Hölle?
Sie sprang hoch und rannte zum Fenster. Die Gestalt war groß und die Dunkelheit hüllte sie in einen Mantel. Als die Person den Arm ausstreckte, sah Melinda es. Einen gezackten Dolch. Sie zog den Dolch an der Seite ihres Wagens entlang und hinterließ dabei eine lange Kratzspur im Lack und im Metall.
»Hey!«
schrie sie. Die Gestalt machte einfach weiter. Melinda griff nach dem Fenster, um es zu öffnen. Es rührte sich nicht. Sie suchte nach einer Verriegelung, konnte jedoch keine entdecken.
»Hey!«
rief sie erneut. Dieses Mal hob die Person den Kopf. Unter der Kapuze konnte Melinda das Funkeln zweier Augen erkennen. Langsam und bedrohlich hob die Gestalt den Dolch. Sie richtete ihn direkt auf sie. Melinda sprang vom Fenster zurück und stürmte zur Tür. Ein Geräusch auf der anderen Seite ihrer Zimmertür ließ sie stehen bleiben. Schritte. Schleppende, schluffende Schritte. Und das Weinen. Der Klang einer Person, für den eine tiefe, fortwährende Traurigkeit eine Lebenseinstellung war. Mr. Norris. Sie wartete ab. Aus irgendeinem Grund spürte sie, dass sie den alten Mann erst passieren lassen sollte, ehe sie die Tür öffnete. Bevor er allerdings weit gekommen war, hörte sie weitere Schritte, welche um einige schneller und leichtfüßiger die Treppe hinaufeilten und in der Nähe ihrer Tür zum Stehen kamen.
»Hör auf damit!« zischte Granny Royce. »Geh sofort in dein Zimmer. Du weißt doch, wie das läuft. Bis jetzt kann sie dich noch nicht sehen. Hoffentlich muss sie das auch nie. Geh jetzt zurück. Du hast um diese Uhrzeit hier ohnehin nichts verloren.«
»Was zur Hölle?« Wie konnte eine so liebe alte Frau so mit einem anderen Menschen umspringen, einen alten Mann mit seinem vernebelten Geist allein lassen? Beinahe hatte sie jetzt die Tür geöffnet, aber irgendwie stoppte ihre Hand mitten in der Bewegung und sie wartete, bis der schlurfende, weinende Mann seinen Weg zurück den Flur entlang gefunden hatte. Sie hörte, wie seine Tür geöffnet wurde. Nun öffnete sie ihre eigene, gerade rechtzeitig, um noch einen Blick auf einen seiner Füße zu erhaschen, der in einem abgetragenen Hausschuh steckte. Sanft schloss sie die Tür hinter ihm. »Der arme Mann«, dachte sie. Doch jetzt war sie entschlossen, herauszufinden, was hier vor sich ging. Der Dreckskerl draußen im Halloween-Kostüm, der ihr Auto zerkratzte, gefolgt von Granny, die einen alten Mann anschrie, machte ihr deutlich, dass ihr nicht alles mit rechten Dingen zuging. Sie ging zurück nach unten zur Rezeption, die abgesehen vom Mondlicht und der Verandabeleuchtung, das durch die Fenster fiel, komplett dunkel war. Doch in der Nähe des Zimmers, aus dem Granny Royce bei ihrer Ankunft herausgekommen war, brannte Licht. Melinda hielt inne, um einen Blick nach draußen vor das Haus zu werfen. Der Verrückte mit dem Dolch war im Moment nirgendwo zu sehen, aber nun war sie überzeugt, dass er die Bewegung gewesen war, die sie in den Bäumen gesehen hatte. Er hätte mich töten können. Sie irrte in Richtung des Lichts, erkannte, dass es zur Küche führte. Sie ging weiter, erwartete Granny Royce dabei vorzufinden, wie sie herumwerkelte oder was seine alte Pensionsbesitzerin eben in den frühen Morgenstunden so anstellte. Doch stattdessen sah sie Granny mit einem um die 20 beisammensitzen. Er hatte dunkles Haar, einen stoppeligen Dreitagebart, trug ein dunkelbraunes Feinripp-Shirt und Khakis zusammen mit einem Pork-Pie-Hut. Er sah aus, als wäre er bereit, in den 30er-Jahren Zeitung an der Straßenecke zu verkaufen. Ruhig schlürft er seinen Tee, während Granny ihm von der anderen Seite des Tisches mahnende Blicke zuwarf.
»Wie kannst du nur so etwas sagen? Als ich in deinem Alter war, wussten junge Männer sich noch zu benehmen.«
»Wie lustig, dass du über mein Alter sprichst«, murrte der junge Mann mit einem spöttischen Lächeln. »Und wie alt bist du? Kannst du dich daran überhaupt erinnern?«
»Kevin Davidson, du bist ein Unruhestifter, junger Mann«,
fauchte sie zurück. Keiner von beiden hatte Melinda bis jetzt bemerkt.
»Es kommt der Tag, an dem du etwas sagst, das du bereuen wirst.«
»Ach, komm schon, Granny, was könnte ich schon sagen, dass meine Lage noch schlimmer machen könnte, als sie es schon ist? Ich meine, schau dir den alten Mr. Norris um an. Wir sind, hallo, Miss. Ich wusste nicht, dass wir noch jemanden im Haus haben.«
Er hatte Melinda gerade entdeckt.
Hi.« Sie hatte das Gefühl, dass sie in eine Diskussion geraten war, welche die beiden schon viele Male gehabt hatten und sie nichts anging. Ihre Angst und ihr Ärger waren für den Moment vergessen. Calvin hatte mit Granny wie ein mürrisches Kind gesprochen, aber etwas an dem, was sie sagten, klang falsch.
»Kann ich dir helfen, Melinda? Stimmt etwas nicht mit deinem Zimmer?«
Das holte sie inszeniert zurück. »Nein, das Zimmer ist in Ordnung, aber alles andere dafür nicht. Ich meine, warum zur Hölle haben sie hier ein Gasthaus an einem Ort, an dem scheinbar niemals jemand anhält? Warum sind die meisten Räume belegt, wo doch mein Auto das einzige auf dem Parkplatz ist? Warum hörte ich sie zu Mr. Norris wie mit einem Hund sprechen? Und warum möchten sie sicher gehen, dass ich ihn nicht sehe?«
Weiter kam sie nicht, weil Kevin sie unterbrach. »Gütiger Gott, sie ist noch nicht eine Nacht hier und kann es sehen. Warum hast du sie überhaupt reingelassen, Granny? Warum hast du nicht die Tür verriegelt zur Hölle, wenn ich dieses Schild abhängen könnte? Denkst du nicht, ich hätte schon längst getan? Um Herrgotts Willen!«
Das war etwas, das man junge Männer nicht oft sagen hörte, dachte Melinda. Sie entschied, Kevin ansonsten fürs Erste zu ignorieren.
»Abgesehen davon ist jemand da draußen. Es ist der Freak, der meine Reifen aufgeschlitzt hat. Und seitdem ist er da draußen und zerstört weiter meinen Wagen. Doch man kann nicht einmal die Polizei anrufen. Wollen Sie mir erzählen, dass Sie noch nie zuvor Vandalen hier hatten?«
Im Raum herrschte eine lange Stille. Weder Granny noch Kevin schienen gewillt zu sein, diese zu unterbrechen. Kevin kratzte sich am Hals. Zum ersten Mal bemerkte Melinda eine rote Schnittwunde an seiner Kehle, halbwegs versteckt durch seinen Kraken. Es sah entweder wie eine frische oder eine kaum verheilte Wunde aus.
»Hören Sie zu, Miss. Ich kenne Ihren Namen nicht.«
Durchbrach er die Stille endlich. »Melinda.«
»Melinda. Melinda, ich denke, Sie sollten sich setzen. Ich muss Ihnen etwas erzählen, das Sie vielleicht beunruhigend finden.«
Melinda mochte nicht, wie er das sagte. Sie mochte auch nicht, wie sich sein Ton von dem eines mürrischen Kindes in den eines ernsten Erwachsenen verändert hatte. Er sah um einige Jahre jünger aus als sie, doch er sprach zu ihr, als wäre er ihr Onkel oder ihr Chef. Er nahm einen Schluck Tee und seufzte. Dann blickte er direkt ins Gesicht und sagte,
»Der Grund, warum mein Auto nicht dort draußen steht, ist der, dass zur Zeit meiner Ankunft hier niemand in meinem Alter, niemand in meiner Branche ein Auto besessen hatte. Das wäre damals ein unmöglicher Traum gewesen.«
»Was? Was redest du da?«
»Ich arbeitete in einer Textilfabrik. Die Fabrik wurde geschlossen zu der Zeit, als ich hier ankam, so wie die meisten Gewerbe damals. Also zog ich auf eigene Faust los, einen Landstreich auf der Suche nach jeder Art von Arbeit, die ich finden konnte. Und hier machte ich Halt. Für immer.«
»Unternehmen wurden geschlossen. Ich verstehe nicht. Wir durchleben gerade wirtschaftlich eine harte Zeit, aber die meisten Gewerbe bleiben offen.«
»Nicht damals. Ich kam hier an im Jahre 1929.
Melinda blinzelte. Irgendwas in ihrem Kopf explodierte.
»Diese Pension war damals neu. Mein Mann und ich hatten sie gerade erst eröffnet und der junge Mr. Kevin war ein süßer junger Bursche im Alter von 16 Jahren. Ich bot ihn an, ihn als Handlanger anzustellen, trotz der Bedenken meines Mannes. Nun, mein Ehemann war ein gutgesinnter Mann, aber er war auch ein Geizhals. Ein Jahr, nachdem ich Kevin angeheuert hatte, starb Mr. Royce. Kevin und ich sind seitdem immer hier gewesen. Und alle paar Jahre oder so gesellt sich jemand zu uns.«
»Yep«, warf Kevin ein. »Miss Tilly war die Erste. Sie war eine Frau von schlechtem Ruf, eine Dirne, die hierher floh. Schwanger und voller Angst, dass ihr Zuhälter aus New York sie finden und töten würde. Sie und ihr Baby.«
Er brach ab, stand scheinbar kurz davor, in Tränen auszubrechen.
Und dann war der Mr. Standish. Er war ein Minister auf Reisen. Nun reist er nicht mehr.
Mr. Norris kam 69 hier an, ergänzte Kevin. Seine Geschichte ist wahrscheinlich die schlimmste, weißt du, er war ein Bankräuber, trug eine Pistole. Er wollte einfach nicht verstehen, wie lange wir alle schon hier sind.
Er machte eine Pause, stand auf und ging zum Küchenfenster.
Weißt du, er versuchte aus eigenen Stücken wieder zu gehen. Er war nicht der Erste, der das versuchte. Tatsächlich war ich das. Ich warnte ihn, es nicht zu versuchen, aber er wollte nicht hören. Aber als er nach draußen ging und ihn traf...
Kevin, wir sprechen nicht darüber.
Sie muss es wissen. Es gibt keinen Grund, es sie langsam herausfinden zu lassen.
Es gibt immer noch eine Chance für sie, sagte Granny in einem Bühnenflüstern. Alles, was sie tun muss, ist bis zum Morgengrauen zu warten.
Sie hat nicht vor, bis zum Morgen zu warten,
meinte Kevin mit einer Zerknirschtheit in seiner Stimme.
Niemand wartet bis zum Morgen. Die Tatsache, dass sie hier herunterkam, ist Beweis genug. Abgesehen davon, was würde ihr das bringen? Ihr Auto ist nutzlos. Wir haben hier keine Telefone. Hier gab es kein Telefon, als die Pension öffnete. Und es wird niemals eins geben, das weißt du.
Okay, Schluss jetzt, alle beide. Das ist genug. Ihr könnt mich nicht wie eine Gefangene hier behalten und ich habe nicht die Absicht, noch länger hier zu bleiben. Einzig und allein dieser messerschwingende Wahnsinnige da draußen hält mich davon ab, in dieser Sekunde auf die Straße zu laufen. Ich muss wissen, was hier wirklich abgeht und ich möchte es sofort wissen.
Das haben wir dir doch gesagt. Granny möchte vielleicht nicht, dass sie alles erfahren, aber sie müssen, weil sie hier nicht wegkommen werden. Oh, wir versuchen sie nicht wie ein Gefangener zu halten. Es ist mir auch egal, ob sie jetzt sofort nach draußen rennen, aber danach werden sie nie wieder das Haus verlassen.
Zur Hölle, das werde ich doch. Hör zu, Kind, sagte Granny und hob sie von ihrem Platz am Tisch. Bitte hör zu. Keiner von uns wird dir schaden, meine Liebe, nicht einmal Mr. Norris. Es gibt wenig, das er noch machen kann und das weiß er auch. Deshalb ist er da oben und weint die ganze Zeit. Aber wir stecken hier fest, wir alle. Ich hoffe, es gäbe eine Chance für dich, in den Morgenstunden zu fliehen, aber Kevin hat recht. Es gibt trotzdem keine Garantie, dass du sicher wärst.
Was zur Hölle? Stimmt mit diesem Ort nicht, sagte Melinda mit zugeschnürter Kehle. Sie stand vor einem Nervenzusammenbruch. Sie konnte fühlen, wie die Tränen in ihren Augen schossen.
Es war etwa ein Monat, nachdem Mr. Royce starb, als er kam. Er trug diese lange schwarze Robe und trug diesen lächerlichen Dolch. Ich sah ihn, als ich die Hecken hinterm Haus trimmte. Ich sagte ihm, er müsse hier verschwinden, weil mir sein Aussehen nicht gefiel. Er bewegte sich so schnell, dass ich ihn nicht kommen sah. Er erwischte mich. Von hier. Kevin berührte seinen Hals. Bis hier.
Er berührte seinen Unterleib auf der gegenüberliegenden Seite der Halswunde. Er begann, sein Shirt auszuziehen. Melinda musste sich beinahe übergeben. Unter seinem T-Shirt befand sich ein langer, hässlicher Schnitt, der sehr tief war und aus dem immer noch Blut sickerte. Sie konnte die Knochen, Muskeln und Gedärme sehen, die sich in einem übel zugerichteten Massaker wandten.
Ich starb in jener Nacht. Doch dann wieder nicht. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, wie Granny mich ins Haus zog und als ich aufwachte, erschreckte ich sie beinahe zu Tode. Sie war sich sicher, dass ich hinüber war. Das Ding ist, das war ich auch. Doch ich war wach. Ich konnte sprechen, gehen, alles tun, zu dem ich in der Lage war, als ich noch lebte. Naja, mal abgesehen davon, dass ich weder Genuss noch ein Sättigungsgefühl durch Essen oder Getränke verspürte. Ich trinke diesen Tee nur noch, um meine Haut davon abzuhalten, aschfahl zu werden. Das habe ich vor etwa 50 Jahren herausgefunden.
Allerdings ging er nicht weg, unterbrach ihn Granny. Meine Axt in den Händen haltend, ging ich hinaus, um mich um ihn zu kümmern. Er entriss sie mir und rammte mir diese in den Rücken. Ich werde dir die Wunden nicht zeigen, Herzchen. Kevin hätte dir seine auch nicht zeigen sollen. Niemand soll so etwas sehen müssen.
Das ist aber die Art, wie er vorgeht, Melinda. Er hat dieses Messer, aber wenn man versucht, eine Waffe gegen ihn zu verwenden, bewegt er sich einfach auf seine Art eben und nimmt sie einem ab. Man hat nie eine Chance. Er wird jede Waffe, die man versucht, gegen ihn einzusetzen, nutzen, um einen zur Strecke zu bringen. Mr. Norris hat das auf die harte Tour gelernt.
Das passiert nicht wirklich. Melinda war kurz davor, zusammenzubrechen. Sie musste sich zusammenreißen, musste hier raus irgendwie. Nichts davon stimmte, nichts davon konnte wahr sein. Es war alles ein Traum. Zu viel, es gab einfach keinen Sinn. Ihr Vater, der sie aus dem Nichts anrief, der sie zu ihm aufbrach, ohne ein weiteres Mal darüber nachzudenken, sich so schnell und hoffnungslos zu verirren. Kein
kein Handyempfang auf der gesamten Strecke. Dieser Ort, alles an ihm. Sie träumte, so musste es sein. Doch wenn es so war, würde sie diesen Traum überleben. Sie drehte sich um und lief zur Treppe. Ihre Geldbörse lag immer noch in ihrem Zimmer, aber sie würde sie holen und abhauen. Sie hatte genug. Protestierende Stimmen begannen hinter ihr zu stammeln. Sie beachtete sie kein bisschen. Mr. Norris wartete am oberen Ende der Treppe. Entgegen Granny Roys Beschreibung war er überhaupt nicht alt. Nicht älter als um die 40. Doch sie erkannte sofort, was sie mit »Er ist nicht mehr ganz da« gemeint hatte. Die obere Hälfte von Mr. Norris' Kopf sah normal aus. Wie ein halbwegs attraktiver Mann mit dunklem Haar von hier und da mit grauen Strähnen durchzogen. Seine Augen, ein klares Grün, waren feucht von frischen Tränen. Der untere Teil seines Gesichts war eine Ruine aus Knochenfragmenten, zerfetzten Muskeln und Blut. So viel Blut. Seine linke Körperhälfte war endlich zerstört. Der Arm hing noch an einigen wenigen Muskelsträngen. Seine Hüfte war eine ebenso große Sauerei aus Knochen und Blut wie sein Gesicht. Mit seiner anderen gesunden Hand hielt er sich am Geländer fest, während er auf sie zuschlürfte. Hinter ihm stand eine junge Frau in einem BH und Panties. Ihr Bauch war aufgeschnitten und aus der Wunde blickten mit hellen, intelligenten Augen die verstümmelten Überreste eines Babys. Melinda machte Kehrt und schoss zur Vordertür. Gerade als sich ihre Hand um den Türknauf schloss, eilte Calvin zu ihr und legte seine eiskalte Hand auf ihre. Sie werden ihn nicht wehtun, aber er wird es. Wenn sie auch nur einen Moment daraus gehen, wird er sie töten und es wird wehtun und es wird nie mehr aufhören, weh zu tun, niemals. Nach einer Weile lernt man mit dem Schmerz umzugehen, aber er geht nie weg. Schluchzend stellte sie die Frage, vor der sie sich fürchtete, seitdem sie hier angekommen war. Wer ist er? Wir wissen es nicht, sagte Granny, die hinter Calvin stand. Er kam einfach hierher und wird nicht wieder gehen. Er mag es, uns zu beobachten und tut Dinge, um uns in Versuchung zu führen, das Haus zu verlassen. Sobald es jemand tut, fügt er demjenigen noch mehr Schmerzen zu. Aber egal, wie oft er uns tötet, wir sterben nicht. Du musst mir glauben, wenn ich dir sage, wir alle wünschten, wir könnten es. Melinda hatte die Nase voll. Sie stieß Calvin fort und warf die Tür auf. Er stand auf der Veranda. Das Messer hielt er auf Augenhöhe von sich gestreckt. In ihrer Hektik rannte Melinda direkt in seine Arme. Das Messer bohrte sich in ihr rechtes Auge und glitt hindurch, bis die Messerspitze auf der anderen Seite ihres Kopfes wieder austrat. Sie konnte gerade noch das grinsende, kreideweiße Gesicht ihres Mörders sehen, bevor alles schwarz wurde. Einige Stunden später wurde das Haus von Schreien erfüllt, als Melinda in einer Welt aus Schmerz erwachte. Eine Art Schmerz, die sie noch nie zuvor gefühlt hatte.